hat. Ganz kurz, Nicole, du musst das über dich ergehen lassen. Deinen Werdegang, deinen Lebenslauf werde ich jetzt mal kurz hier ausbreiten. Nein, nein, ich mache es kurz. Studiert hat sie nämlich auch Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften an der TU Darmstadt und an der State University of New York in Buffalo. Sie wurde in Darmstadt 2004 mit einer Arbeit über Überzeugungsprozesse im internationalen Regieren promoviert und diese Arbeit hat es in sich. Sie ist 2006 bei Suhrkamp erschienen mit dem Titel Überzeugung in der Politik, Grundzüge einer Diskurstheorie internationalen Regierens. Diese Arbeit ist ein Jahr später von der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaften völlig zu Recht mit dem Preis für die beste Dissertation ausgezeichnet worden. Und zu dieser Zeit war Nicole bereits wissenschaftliche Mitarbeiterin in Darmstadt und hat einige Stationen dazwischen absolviert, wissenschaftliche Referentin im Bundestag, Redakteurin der Zeitschrift für internationale Beziehungen. All dies kann diese Frau gleichzeitig oder kurz hintereinander leisten. 2008 wurde ihr der wichtigste Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland, der sogenannte Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, verliehen. Und das war dann auch die Zeit, in der sie bereits hier eine feste Größe in unserem Cluster war und eine feste Größe auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen bereits, sodass dann, als sie 2008 kurz nach Bremen ging, um dort eine Forschungsprofessur wahrzunehmen, auch andere Universitäten auf sie aufmerksam wurden und wir uns dann Mühe gaben, sie zu überzeugen, Rufe an kleine, auch schöne Universitäten wie Tübingen abzulehnen und hier den Ruf an unsere Universität und eben jene Professur anzunehmen. Sie ist hier nicht nur für die Graduiertenausbildung innerhalb des Clusters zuständig, sie ist zudem auch seit kurzem Mitglied im Direktorium der Graduate Academy der Goethe-Universität, insgesamt GRADE genannt. Sie ist eine der interessantesten Verkörperungen dessen, was in Frankfurt, glaube ich, eine Besonderheit ist. Ich will nicht sagen, dass es das nur in Frankfurt gibt, aber genau in dieser Art nur in Frankfurt, nämlich eine Verbindung zwischen den internationalen Beziehungen. Diese Familie nennt sich kurz IB. Und der politischen Theorie. Diese Familie hat keine Abkürzung. Internationale politische Theorie ist also das Gebiet, wo das zusammenkommt. Aber es kommt auch zusammen, weil hier in Frankfurt schon vor einigen Jahren sehr erfolgreiche Versuche unternommen wurden, die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas in die Analyse diplomatischer Verhandlungen oder Verhandlungen auf der internationalen Ebene insgesamt einzubringen. Und hier ist natürlich in erster Linie der Name Harald Müller zu erwähnen, der geschäftsführende Direktor der HSFK, der dies in einem bahnbrechenden Aufsatz und einigen anderen weiteren versucht hat. Und viele weitere Namen wären hier zu nennen, aber eben auch der von Nicole Deitelhoff. Wir haben also hier in Frankfurt das große Vergnügen und die Herausforderung, Diskurstheoretiker auf einem Gebiet zu finden, wo, wenn Theorie getrieben wird, dann sicher ganz selten Diskurstheorie getrieben wird. Und auch das ist wirklich eine Besonderheit. Ich höre jetzt gleich auf, Nicole, erwähne einige deiner wichtigsten Publikationen. Neben dem Buch gibt es eine Reihe herausgegebener Bände im letzten Jahr zusammen mit Klaus-Dieter Wolf, Corporate Security Responsibility, ein Jahr zuvor gemeinsam mit Jens Steffek, Was bleibt vom Staat? Und aus der fast unendlichen Fülle von Aufsätzen will ich nur ganz wenige herausgreifen. 2005 gemeinsam mit Harald Müller Theoretical Paradise Empirically Lost, Arguing with Habermas, das ist also einer der Texte, in dem dieses Programm weitergeführt wird und nicht verabschiedet, wie der Titel andeuten könnte. 2009 The Discursive Process of Legalization, Charting Islands of Persuasion in the ICC Case in International Organization. Im selben Jahr der widerspenstigen Selbstzähmung zur Professionalisierung der internationalen Beziehungen in Deutschland. Oder jüngst parallele Universen oder Verschmelzung der Horizonte auch über internationale politische Theorie. Sie sehen auch schon an den pfiffigen Titeln, dass Nicole Dietloff die Kunst der gekonnten Formulierung sehr wohl beherrscht. Und umso mehr freue ich mich auf deinen Vortrag heute.
Ja, Rainer, vielen Dank für die sehr charmante Einführung. Ich kann Ihnen versichern, mein Lebenslauf ist kürzer als die Bemerkung, die Rainer Forst dazu gemacht hat. Aber umso mehr fühle ich mich natürlich geschmeichelt. Ich habe auch schon mir vorher sagen lassen, das färbt das Ganze dann so ein bisschen ein, dass Sie meinen Text, den Sie zur Verfügung hatten, schon auseinandergenommen haben und nichts mehr davon da ist. Ich versuche jetzt natürlich die nächsten 45 Minuten, Sie irgendwie wieder auf meine Insel zu holen. Worüber will ich heute sprechen? Genese und Verfall, Normativität im Streit. Das heißt, ich spreche über die Quellen von Normativität in der übernationalen, sprich inter-, trans- und supranationalen Politik. Dabei möchte ich herausarbeiten, dass gerade in der Sphäre internationaler Politik, die sich durch schwache substanzielle Wertbindung und nur vereinzelte Instanzen von Sanktionierung auszeichnet, Normativität bzw. die freiwillige Bindung, Verpflichtung an Normen sich wesentlich auf die Einsicht in die Vernünftigkeit dieser Normen gründet, die sich wiederum in den Verfahren ihrer Erzeugung ausbildet. Ich argumentiere, dass dies eine wesentliche Quelle von Normativität ist, weil es auch Fälle gibt, in denen sich Normativität auf den Vorteil für die eigene Interessenverfolgung beruft. Normativität also gleichsam eine habitualisierte Orientierung am Nettonutzen darstellt. Das nenne ich dann eine schwache Normativität. Insbesondere dort, wo Norm und Nutzen allerdings auseinanderfallen, etwa im Bereich moralischer Norm, reicht eine solche schwache Form von Normativität nicht mehr aus, um die Akteure noch dauerhaft zu verpflichten. Ohne ein starkes Ethos im Sinne gemeinsamer Werte oder Sanktionen kann es dann eben nur noch die rationale Begründbarkeit von Normen sein, die uns zu verpflichten vermag. Damit stelle ich mich, das ist kaum zu übersehen, natürlich in die Tradition Habermas'scher Diskursethik, vor allem aber seiner Diskurstheorie. Und diesen Unterschied hebe ich besonders hervor, weil ich das ideale Verfahren der Normgenese, das Habermas im Rahmen des rationalen Diskurses einführt, nicht allein als eine normativ-kritische Folie nutze, an der sich empirische Normgenerierungsprozesse dann nur noch blamieren könnten, sondern zugleich aufzeigen möchte, dass sie die normativen Bindungskräfte, die in diesem Verfahren liegen, sich auch empirisch zur Geltung bringen können und damit etwas wie Integration durch Verständigung auch befördern. Um dieses Verständnis von Normativität so funktioniert, keine Sorge, kommt kein Hightech, ist relativ einfach. Um dieses Verständnis von Normativität in der Sphäre internationaler Politik zu entwickeln, werde ich im ersten Teil der Vorlesung daher zunächst knapp auf das Verständnis und die Entwicklung von Normativität in den internationalen Beziehungen, also diese Familie mit dem Namen IB, eingehen, bevor ich dann daraus die Bedeutung von Normativität durch Verfahren entwickle. Diese Teile sind dann in der Tat, so hoffe ich, noch durch den Text abgedeckt, den Sie zur Verfügung hatten. Aber im Titel meiner Vorlesung steht ja eben Genese und Verfall. Und das heißt, der zweite Teil meiner Vorlesung wird sich diesem Aspekt widmen. Hier muss sich die Normativität durch Verfahren ein weiteres Mal gegen die Perspektiven von Macht und Interesse durchsetzen. Die These, die hier nämlich zu häufig vorgebracht wird, lautet in unterschiedlichen Variationen: Es mag ja sein, dass eine bestimmte Sorte von Verfahren eine spezifische Normativität zu generieren in der Lage ist. Ohne verbindliche Sanktionierung allerdings oder die Stützung durch die machtbasierten Interessen würde diese schnell in sich zusammenfallen. Als Belege für dieses Argument werden gern Normen wie die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung, die Schutzverantwortung oder auch das Folterverbot herangezogen. Würden nicht die Kontestation, die diesen Normen entgegengebracht wird, verdeutlichen, wie hilflos Normativität durch Verfahren ist? Ich will dagegen argumentieren, dass Kontestation zunächst ganz unspezifisch integraler Bestandteil der Verfahren zur Normgenese ist. Erst durch die Kontestation von Praktiken werden nämlich diskursive Prozesse der Rechtfertigung angestoßen, die eventuell zu normativem Wandel führen. Spezifischer ist schließlich aber auch zu unterscheiden zwischen Diskursen der Normgenese oder Normbegründungsdiskursen und solchen der Normanwendung. Da in Diskursen der Normgenese nicht alle möglichen Spezialfälle ihrer Anwendung bereits überblickt werden können, müssen Anwendungsdiskurse klären, ob die jeweilige Norm einer spezifischen Situation auch angemessen ist. Kontestation muss also keineswegs, wie oft vermutet, auf ein Scheitern der Norm bzw. den Verfall von Normativität verweisen, sondern schlicht auf die nötigen Anwendungsdiskurse. In diesen Anwendungsdiskursen verändern sich die Normen dann auch durchaus, nämlich wenn Unvereinbarkeiten, Auslassungen oder Ähnliches zutage gefördert werden. Aber ihre Normativität ist nicht infrage gestellt. Ein Verfall der Norm bzw. von Normativität knüpft sich mit Kontestation erst dann, wenn sich zunehmend geografisch und temporal entgrenzt. Das heißt, keine Stabilisierung der Normbedeutung mehr beobachtbar sind oder aber wenn sich die Kontestation auf den Normkern ausdehnt. Für die Schutzverantwortung etwa wäre das die Idee der Verknüpfung von Souveränität mit Verantwortung. In diesen Fällen sind Verfallserscheinungen dann auch wahrscheinlich. So, um diese Punkte zu machen, werde ich also im zweiten Teil der Vorlesung zunächst die Kontestationskritik entfalten und in Beziehung zur Normverfallsdebatte setzen, bevor ich dann im letzten Abschnitt das Verhältnis von Kontestation und Normativität genauer beleuchten will. Aber fangen wir mit eins an. So, vor 15 bis 20 Jahren wäre Normativität oder einfacher Verpflichtungen normativer Art von der überwiegenden Fachmehrheit kaum als sinnvolle Frage wahrgenommen worden. Die internationalen Beziehungen galten als bestenfalls schwach und häufig sogar als schlicht anormativer Raum. Dafür wurden der Mangel an gemeinsamen Überzeugungen und Werten ebenso verantwortlich gemacht wie der anarchische Charakter dieser politischen Sphäre, die keine übergeordnete Zwangsgewalt über den Nationalstaaten kannte, die sich dementsprechend waffenstarrend und misstrauisch gegenseitig beäugten. In einem solchen Raum, so lautete das einhellige Urteil, waren wechselseitige Verpflichtungen normativer Art, allenfalls der schöne Schein, hinter dem sich Machtpolitik und beinharte selbstbezogene Interessen verbargen, mehr aber auch nicht. In einer Welt ohne gemeinschaftliche Integration und ohne übergeordnete Sanktionsgewalt müssen sich normative Verpflichtungen an den Macht- und Interessen oder den Macht- und Interessenkalkülen unterordnen, wenn Staaten nicht ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen wollen, etwa durch Krieg. Auch die sogenannte englische Schule, die immer gern ins Feld geführt wird, um zu sagen, aber es gab doch immer eine Perspektive auf Normativität und normative Ordnung, die nahm zwar an, dass die Staaten untereinander eine Art von Gesellschaft darstellen, die durch gemeinsame Normen und Werte auch durchaus definiert war, doch selbst hier war Normativität ganz eng an Macht und Interesse gebunden. Insofern nämlich einerseits die Großmächte selbst als normative Institution herhielten und andererseits die Gesellschaft die Art der normativen Verpflichtungen, um die es hier ging, sich vordergründig auf das gemeinsame Interesse an friedlicher Koexistenz beschränken. Selbst hier war also, zumindest in der Fassung bei Hedley Bull, die Grundlage von normativ relativ dünn gefasst, durch das gemeinsame Interesse am Überleben und geschützt durch die Macht der Großmächte. Also auch hier nur eine schwache Normativität. Und an diesen grundsätzlichen Ideen zur Normativität als Substrat von Macht änderte sich zunächst auch nur wenig. Das Wiederaufkommen von liberalen Ansätzen, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges als Idealismus denunziert worden waren, übernahm zunächst weitgehend die Prämissen des Realismus, wenngleich sie von Macht auf Interesse umsattelten. Diesen Ansätzen galt die Befolgung von Normen als Ausdruck der rationalen Eigeninteressen von Staaten. Ihre Sicherheit und Wohlstand wollten diese mehren oder halten. Normen, jetzt zumeist unter dem Stichwort von internationalen Regimen, wurden als Instrument gewertet, gemeinsame Interessen zu ermöglichen und gemeinsame Verluste zu vermeiden, die eben nicht entstehen würden oder auftauchen würden, wenn Staaten ihr Verhalten nicht koordinieren würden. Staaten würden sich dementsprechend so lange diesen Normen verpflichtet fühlen, freiwillig verpflichtet fühlen, solange sie ihren Interessen entsprechen. Auch hier, das wird deutlich, bleibt Normativität etwas den Akteuren Äußerliches. Sie rahmt, prägt aber nicht ihre Entscheidung. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich dieses Bild von Normativität als Macht- oder Interessenkalkül entscheidend verändert. Das war vor allen Dingen, als der Sozialkonstruktivismus die neoliberalen und neorealistischen Theorien zunehmend unter Druck setzte. Der Sozialkonstruktivismus bestritt nämlich ganz grundsätzlich die Vorstellung der Sphäre der internationalen Politik als anarchischer Raum ohne gemeinsame Werte und Bindung. Anarchie sei, das ist das berühmt gewordene Diktum Alex Wenz, das, was Staaten daraus machten. Sozialkonstruktivisten betonten also entsprechend die Vielzahl von Normen, die die internationale Politik prägen, und das, obwohl sie nicht direkt von Macht und Interesse gestützt werden. Beispiele waren eben das Verbot von Sklaverei, die Einführung und Ausbreitung von Menschenrechten. Solche Normen schienen ein Beweis dafür zu sein, dass die Sphäre internationaler Politik weit mehr, als es bislang wahrgenommen wurde, auch eine Ebene dichter Gemeinschaftsbezüge sei, einer Gemeinschaft eben, die Staaten in ihrer Identität prägte und ihr Verhalten beeinflusste. Auf die Spitze gebracht formulierten sie, dass eine Logik der Angemessenheit die Befolgung von Normen begründe, nicht reine Interessenkalküle bzw. eine Logik der Konsequenzen. Das heißt, nicht primär Interessen sind es, sondern geteilte Werte und Rollenvorstellungen, die Verpflichtungen tragen können. Obgleich der Sozialkonstruktivismus damit erstmals den Blick auf die vielfältigen normativen Verpflichtungen in den internationalen Beziehungen richtete, blieb sein Verständnis von Normativität selbst recht beschränkt. Die Idee einer Logik der Angemessenheit gründete sich auf das Vorhandensein einer Gemeinschaft, die durch gemeinsame Werte und Normen integriert ist, die den Akteuren dann die richtigen Handlungen vorgeben, nämlich welche Normen in welcher Situation angemessen sind als Mitglieder der Gemeinschaft. Ähnlich wie der Normativismus, aus dem sich der Sozialkonstruktivismus in den IB speiste, blieb damit aber ungeklärt, wie es dann eigentlich zu normativem Wandel kommen könnte. Eine solche enge Logik der Angemessenheit sieht kein Instrumentarium vor, das es Akteuren erlauben würde, in hypothetischer Einstellung über die Rechtfertigung von Normen zu diskutieren. Woher kommen dann aber neue Normen? Und wie geht eine solche Logik mit der schlicht zu bestreitenden Tatsache um, dass die Sphäre internationaler Politik kaum auf starke Gemeinschaftsbestände verweisen kann, sondern nach wie vor eher von Pluralismus und Diversität gekennzeichnet ist? Wenn überhaupt, so scheint es, bietet der klassische Sozialkonstruktivismus eher eine Theorie für die Stabilität von Normativität, aber nicht für ihre Genese oder deren Verfall. War somit die Genese von Normativität Ausdruck rationaler Interessenverfolgung, die sich dann sozusagen abracadabra in internalisierte Rollenverfolgung umwandelte? Und was wäre der Mechanismus, der dieses abracadabra hervorbrachte? Wie lassen sich eine Reihe von normativen Entwicklungen erklären, die eben gerade nicht einer Logik von Interessen entsprechen? Warum sollten sich Staaten etwa für eine Schutzverantwortung entscheiden, die es letzten Endes anderen sogar möglich macht, gewaltsam in ihr Territorium einzudringen? Warum sollten sich für eine Pflicht internationaler Strafverfolgung entscheiden, die ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit einschränkt und ihr Gericht überwacht? Zu all diesen normativen Entwicklungen gab es eben eine Reihe von kostengünstigeren Alternativen. Keiner dieser Normansätze scheint direkt die rationalen Interessen von Staaten zu betreffen, sondern vielmehr verlangen sie, dass Staaten diese zurückstellen. Sie stellen moralische Normen dar, die Erwartungen formulieren, die wir ungeachtet aller Eigenheiten und Besonderheiten oder Umstände voneinander erwarten können müssen. Moralische Normen sind nun aber genau der Bereich normativer Erwartungen, der Interessen und machtbasierte Ansätze vor größte Probleme stellt, weil darin eben der private Nutzen und der öffentliche bzw. kollektive Nutzen zumeist auseinanderfallen. Was aber bleibt nun, um Normativität zu erzeugen? In jenen Fällen, in denen starke gemeinschaftliche Werte entweder nicht vorhanden sind, kontestiert werden und in denen die Interessen prinzipiell eher gegen die Norm stehen und zugleich noch nicht mal eine Sanktionierung in Sicht ist, die stabilisierend wirken könnte. Was kann die Legitimität von Normen dann noch verbürgen? In solchen Fällen, das ist dann der zweite Teil, in solchen Fällen ist es letztlich allein die rationale Begründbarkeit von normativen Verpflichtungen in einem deliberativen Verfahren, die Legitimation erzeugen können. Je pluraler die Weltbilder und Vorstellungen des guten Lebens in einer Gruppe von Akteuren, die sich gemeinsamen Normen unterwerfen wollen, desto weniger können diese sich auf gemeinsame Wertegrundlage berufen, um zu solchen Normen zu kommen. Zugleich gibt es einen Bereich normativer Erwartung, der sich nicht allein mit Koordination befrieden lässt, sondern ein Absehen vom privaten Nutzen verlangt, also nicht durch Interessenkoordination abzudecken ist. Stattdessen sind Akteure dann genötigt, in einen Argumentationsprozess einzutreten, in dem sie normative Verpflichtungen wechselseitig mit Gründen verteidigen, verwerfen und entwerfen. Nur solche Normen, die alle Einwände in einem offenen, inklusiven Verfahren der Kontestation und Begründung überstehen, können Legitimität beanspruchen. Ein solches ideales Verfahren der Normbegründung lässt sich dann als rationaler Diskurs darstellen, in dem problematische Geltungsansprüche unter Bedingungen gleichen und öffentlichen Zugang sowie Zwanglosigkeit thematisiert und argumentativ aufgelöst werden kann. Das bedingt aber auch, dass die Akteure zu Empathie miteinander fähig sind und dass sie zumindest über ein Mindestmaß an geteilten Bewertungskriterien und Standards verfügen, um ihre Differenzen überhaupt argumentativ auflösen zu können. Diese Regeln ermöglichen dann idealiter ein Einverständnis als Ergebnis eines solchen Diskurses, das von keiner Seite durch Zwang oder Druck zustande gekommen ist, sondern allein auf den konvergierenden Situationsdeutungen der Teilnehmer beruht und deswegen auch allein auf ihrem Einverständnis gründet. Und es ist eben dieses rationale, allein durch Gründe motivierte Einverständnis, das dann Normativität herstellt und die Akteure zu binden vermag. Needless to say, rationale Diskurse sind eben ideale Verfahren der Normbegründung, die weder in gemeinschaftlich integrierten nationalen Kontexten noch international zu beobachten sind. Stattdessen haben wir es hier wie dort mit Annäherungen an solche rationalen Diskurse zu tun, die aber dennoch von dessen normativen Bindungskräften zehren. In nationalen Kontexten sind rationale Diskurse zumeist in das demokratische Verfahren selbst institutionalisiert oder implantiert worden, das dann den Akteuren eben die Bürde spontaner und unverriegelter Verständigung abnehmen soll. Das Verfahren verteilt die Einspeisung von Gründen auf unterschiedliche Ebenen, es regelt den Zugang zu Diskursen und es regelt auch die Art von Gründen, die genutzt werden können. Schließlich stützt es die Verfahren, indem es sie gegen Ausbeutungsgefahren schützt. Der internationale Raum kann solche Institutionalisierung überhaupt nicht vorhalten. Hier haben wir stattdessen, wie ich es an anderer Stelle genannt habe, und es kommen keine Inseln, quasi institutionellen deliberativen Verfahren zu tun, in denen die beteiligten Akteure sozusagen selbst Anstrengungen unternehmen müssen, um die normativen und institutionellen Bedingungen von Diskursen zumindest annähernd zu erreichen. Etwa indem sie aktiv nach gemeinsamen Beurteilungskriterien suchen oder diese sogar herzustellen trachten, oder aber indem sie institutionelle Settings schaffen, die Gleichheit und Zwanglosigkeit unterstützen könnten. In empirischen Analysen lässt sich zeigen, dass solche Versuche durchaus in der Lage sind, auch strategisch vermachtete Verhandlungsprozesse aufzubrechen und moralische Einsichten hervorzubringen. Sie verwandeln natürlich diese Verhandlungen damit nicht in rationale Diskurse, aber sie bringen Annäherungen in bestimmten Verhandlungsphasen und zwischen bestimmten Akteuren hervor, die sodann den Verhandlungsverlauf als auch das Ergebnis verändern können. Sie verändern etwa die Bandbreite möglicher Gründe, auf die die Akteure zurückgreifen können, legitimerweise. Sie befördern die Position schwächerer Akteure, insofern sie eben Gründe als Koordinationsmedium auszeichnen. Und damit fördern sie letztlich auch die Fairness von Verhandlungsergebnissen, indem sie Machtunterschiede zwischen den Akteuren ausgleichen helfen. Natürlich folgt daraus zugleich, dass als Ergebnis eines solchen Verhandlungsprozesses selten ein Konsens steht, sondern zumeist eben ein Kompromiss, der aber als vernünftig bezeichnet werden kann, weil und wenn er hinreichend von Verständigungsleistungen durchdrungen ist. Dass solche Verfahren auch über die Genese hinaus Effekte für die normativen Verpflichtungen von Akteure zeitigen, lässt sich auch daran beobachten, dass Verhandlungsergebnisse, die aus solchen Verfahren hervorgehen, zügig und relativ breit ratifiziert werden. Und falls ihr im Artikel wahrnehmt, das Beispiel doch gleich mal, die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung, wie sie sich im Rom-Statut widerspiegelt. Dieses Statut ist innerhalb von nur 4 Jahren nach seiner Verabschiedung bereits durch die notwendige Zahl von Staaten ratifiziert worden, um in Kraft zu treten. Heute, das heißt 13 Jahre später, sind es bereits 119 Staaten, davon mehr als 30 auf dem afrikanischen Kontinent. Und das ist eine enorm schnelle und auch sehr hohe Zahl für diesen Zeitraum, wenn man vergleichbare Verträge sich im Völkerrecht anschaut. Auch die Tatsache, dass man sich auf der Überprüfungskonferenz, die jüngst in Kampala stattfand, sogar auf einen Verbrechenstatbestand zu Aggression einigen konnte, wie schwach am Ende der auch immer ausfiel, zeigen doch an, dass die normativen Bindungskräfte des Verfahrens noch nachwirken können. Damit sind wir auch schon beim zweiten Teil. Übrigens, wenn ich Ihnen zu schnell bin, können Sie das einfach anzeigen. Ich kann nicht versprechen, dass ich langsamer werde, aber ein Versuch ist es immer wert. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt einen Moment Zeit, dann trinke ich nämlich einen Schluck. So. Kontestation als Verfall. Selbst wenn man geneigt ist, Normativität durch Verfahren anzuerkennen, ließe sich ja dennoch einwenden, dass eine solche Normativität kaum von Dauer in einem unterinstitutionalisierten Raum ist, wo, mit anderen Worten, Sanktionen nicht vorhanden sind, die Normativität stützen könnten. Die schwach motivierende Kraft von Verfahren kann insofern nie genügen, um stabile Handlungsfolgen zu erzeugen. Sie ist notwendig auf Sanktionen oder auch schlicht Machtstützung angewiesen, um zu verhindern, dass Normativität zerfällt. Empirisch lassen sich dafür ganz offenbar auch einige Belege anführen. Lässt sich nicht zeigen, dass etwa das Rom-Statut, das ich eben noch gerühmt habe, für seine schnelle Ratifikation längst Gegenstand von Kontestation geworden ist, indem etwa die Afrikanische Union die Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof aufgekündigt hat, weil er zu viele afrikanische Fälle behandelt und ein Machtinstrument des Westens sei? Und ist nicht für die zweite große normative Errungenschaft der letzten Jahre, die Etablierung einer Schutzverantwortung von Regierung für ihre Bevölkerung, diese sollten nicht in der Lage oder nicht willens sein, diese wahrzunehmen, sogar an die internationale Gemeinschaft übergeht, ebenso zu beobachten, dass sie Land auf Land ab in Frage gestellt wird? Sie wurde ohnehin seit ihrer Vorstellung durch die International Commission on Intervention in State Sovereignty verwässert und zur Utopie light gemacht, wie es so schön heißt. Sie wird ins Spiel gebracht, wo sie nicht hingehört, so der Vorwurf, und nicht angewendet, wo sie augenscheinlich zutrifft, im Sudan. Obwohl im Konsens von der UN-Generalversammlung 2005 verabschiedet, scheint von diesem Konsens, so sagen viele, kaum noch etwas vorhanden zu sein. Schließlich eine sehr viel ältere, aber noch viel etabliertere moralische Norm, geradezu ein Tabu, das Folterverbot. Dieses wird im Zuge des Kampfes gegen den Terror systematisch von den USA aufgeweicht durch immer neue Differenzierungen von aggressiven Methoden der Befragung, die aber dann eben nicht Folter entsprechen, aber auch durch die offene Zusammenarbeit mit Folterstaaten. Alle diese Fälle scheinen doch anzudeuten, dass Normativität durch Verfahren ohne eine Stützung durch Sanktionen oder Macht schlicht nicht auskommt. Und das ist etwa die Position, die sich in vielen empirischen Studien zu Normenverfall ebenfalls äußert. Ohne Staat oder auch Hegemon verfallen Normen, da sie ihre gleichmäßige Anwendung nicht garantieren können. Dieser Prozess schreitet umso zügiger voran, je mehr machtvolle Akteure sich aktiv in der Kontestation engagieren. Das heißt, die Norm delegitimieren. Dann würde nämlich, das ist so die Idee, die man in dieser Forschung findet, eine Art dunkler Zwilling des berühmten Norm-Lifecycle auftreten, in dem Norm-Revisionisten sich um Delegitimierung bemühen, die dann durch das System, das internationale System, hindurch diffundiert, Nachahmer findet und letztlich dann zum Verfall von Normativität führt. Und damit scheinen Sie zunächst auch einem naheliegenden Argument zuzusprechen, das etwa in der Diskurstheorie des Rechts aufscheint. Dass nämlich Legitimität aus Verfahren so lange nicht tragen kann, wie sie nicht von effektiven Formen der Durchsetzung begleitet wird, die die Akteure davon entlasten, Normen rein aus moralischer Einsicht zu folgen. Mehr noch wird teils sogar argumentiert, dass ohne die Existenz solcher Sanktionen Norm- bzw. Normaspiranten destabilisierende Effekte auf politische Institutionen haben, weil sie das Zutrauen in deren Legitimität gleich mit erschüttern und somit auf Dauer die normativen Bindungskräfte dieser Institutionen erodieren lassen. In der internationalen Politik ist die Stützung durch Institutionssanktionen gerade nicht gegeben. Aber was heißt das jetzt? Alles Makulatur, ohne hierarchische Durchsetzung, letztlich also Staat, keine stabile Normativität? Der Tenor dieser Kritik, sollte sie zutreffen, wäre niederschmetternd für jede Aussicht einer normativen Integration der politischen Weltgesellschaft. Würde sie doch die Möglichkeit dieser Integration immer schon von der sanktionsbewährten Durchsetzungsfähigkeit abhängig machen müssen. Ich glaube aber nicht, dass wir uns dieser Haltung anschließen müssen. Denn Kontestation, wie wir sie in den obigen Fällen erleben, hat zumindest prima facie wenig mit Verfallserscheinung von Normativität zu tun. Sie kann sogar deren Stabilisierung bewirken. Das werde ich zunächst ganz kurz nochmal an den drei Fällen erläutern, bevor ich so dann im letzten Abschnitt auf die theoretische Verknüpfung von Kontestation und Normativität durch Verfahren eingehe. Sprechen also die beobachtbaren Kontestationen tatsächlich für den Zerfall von Normativität? Bis auf das Folterverbot haben wir es ohnehin mit ganz jungen Normen zu tun. Die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung ist kaum älter als ein Jahrzehnt. Die Schutzverantwortung gibt es sogar erst als Norm seit 2005. Aber fangen wir mal mit dem Folterverbot an. In Studien, die sich mit Normenverfall befassen, ist das eine ganz beliebte Fallstudie. Hier wird regelmäßig aufgezeigt, dass die USA eben durch ihre eigene Praxis und die dazugehörigen Rechtfertigungsdiskurse, die sie national wie international führen, das Folterverbot nach und nach aufweichen und dadurch auch delegitimieren. Da der mächtigste Staat offensichtlich foltert, dies aber gleichzeitig nicht als Folter anzuerkennen ist und dennoch davon redet, dass es in Zeiten des Terrors bestimmte aggressive Verhörmethoden geben müsste, um Schlimmeres zu verhindern, würden sich andere Staaten nach und nach gleichsam anstecken lassen und es ihm nachtun. Ende der Geschichte ist klar. Am Ende machen es alle und dann haben wir keine Norm mehr. Tatsächlich ist die Geschichte aber keineswegs so klar. Anzeichen für eine Delegitimierung des Folterverbots lassen sich, wenn überhaupt, nur auf der nationalen Ebene finden. Dort ist die Differenzierungsstrategie der US-Regierung offenbar verfangen und hat eine Art von Normalisierung einsetzen lassen, die sozusagen beginnt zu differenzieren zwischen Folterpraktiken und denen, die zwar irgendwie nicht schön sind, aber eben keine Folter. International sieht man genau das aber nicht. Debatten, das Folterverbot enger zu fassen, mehr Bereiche herauszulassen, sind schlicht nicht Existenz, geschweige denn öffentliche Forderungen, das Folterverbot abzuschaffen. Es ist auch ganz unklar, ob es durch das Verhalten der USA zu mehr Folter gekommen ist. Natürlich sind Daten dazu immer schwierig zu bekommen, denn normalerweise wird ja nicht öffentliche Statistiken geführt, wie viele habe ich heute gefoltert. Aber die verhaltenen Reaktionen von Menschenrechtsorganisationen lassen zumindest annehmen, dass es nicht zu großen Veränderungen gekommen ist. Ein Verfall von Normativität auf internationaler Ebene lässt sich also kaum beobachten. Ganz im Gegenteil, die internationale Debatte um Folter, die eben nicht mit Differenzierung arbeitete, sondern mit Skandalisierung, mit Entsetzen, hat bestenfalls die Normativität des Folterverbots gestärkt, weil sie eben universell skandalisiert und nicht in Frage gestellt hat. Was mit dem Rom-Statut? Da wäre ja zunächst die Opposition der USA zu nennen, des Hegemons. Gerade in den ersten Jahren hat er nichts unversucht gelassen, den Gerichtshof zu lähmen, etwa durch Androhung seines Vetos im UN-Sicherheitsrat, wenn nicht seine Soldaten ausgenommen werden von der Gerichtsbarkeit. Die große Kontestation kommt aber eher vom afrikanischen Kontinent, insbesondere von der Afrikanischen Union. Die beklagt, dass der Gerichtshof voreingenommen sei, die Rechtsprechung der afrikanischen Staaten unterminiere und sie auch nicht anerkenne, nur die Machtinteressen des Westens verkörpere und letztlich damit nicht der Gerechtigkeit diene. Dieser Fall liegt insofern etwas anders, als die jüngeren Kontestationen tatsächlich Gefährdungspotenzial haben. Aber von Anfang an, die Kontestation durch die USA hat dem Gerichtshof kaum geschadet, denn sie betraf weniger die Norm als solche, sondern die spezifische Anwendung und traf, wo sie denn den Normkern berührte, auf weite Ablehnung. Die sich ausbreitende Kritik auf dem afrikanischen Kontinent hat dagegen ein anderes Kaliber. Auch hier ging es zunächst um Kritik an der Umsetzung. Dass der Gerichtshof zu offensiv agiere, dass hieß nicht bereit war, zurückzutreten, um eventuell Friedensverhandlungen oder sowas zuzulassen. Das weiterte sich dann im Verlauf allerdings immer mehr auf grundsätzliche Fragen auf, nämlich ob der Gerichtshof seinen Zielen von Gleichheit und Unparteilichkeit oder gar Gerechtigkeit nachkommen könnte. Je mehr diese grundsätzlichen Ziele in Frage stehen, desto eher steht auch die Norm zur Debatte, zumindest in dieser Ausgestaltung. Im dritten Fall schließlich der Schutzverantwortung liegt der Fall wieder anders. Hier haben wir es nach wie vor mit einer bestenfalls schwach institutionalisierten Norm zu tun. Sie stellt vor allen Dingen Forderungen, aber sie hat noch keine Regeln ausgebildet. Hier betreffen die Kontestationen zweierlei. Die Frage der Gewichtung der drei Verantwortlichkeiten, Prevent, React, Rebuild, die Auslösemechanismen und schließlich die Frage der Politisierung. Die erste Frage begleitet die Schutzverantwortung bereits seit ihrer Vorstellung, betrifft eigentlich nicht den Normkern, sondern eher die Frage, welche institutionelle Gestalt soll sie eigentlich annehmen? Die zweite, der Politisierung, beschreibt vor allen Dingen die in jedem humanitären Krisenfall aufkommende Frage, ist dies ein Fall für die Schutzverantwortung oder nicht? Und insbesondere letztere hat viele Kommentatoren dazu verführt, von einer Norm im Scheitern, einer Norm to be oder gleich nur mehr einem politischen Programm zu sprechen. Tatsächlich lässt sich aber auch hier eigentlich kein Verfall beobachten. Die Kontestationen betreffen kaum den Kern der Norm, das heißt die enge Verquickung zwischen Souveränität und Verantwortlichkeit, sondern sie betreffen Anwendungsdiskurse. Das heißt, sie betreffen die Frage, ob eine bestimmte Situation tatsächlich ein Fall für die Anwendung der Schutzverantwortung ist. Dann deuten sie aber keinen Verfall an, sondern sie sind der Motor für Veränderung von Normen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Kontestation nicht in Verfall umschlagen kann. Das kann passieren, nämlich dann, wenn sie sich radikalisiert, das heißt auf den Normkern durchzuschlagen beginnt und sich räumlich wie temporal entgrenzt. Schauen wir uns das noch näher an. Das ist dann auch der letzte Teil. Kontestation und Normativität. Die Gründe, warum die oben genannten Fälle von Kontestation so leicht mit Verfallserscheinungen in Zusammenhang gebracht werden, scheinen mir zweierlei Natur zu sein. Zum einen beobachten wir, wie schon oben angemerkt, das klassische Argument, dass Normen auf die Existenz von Sanktionen angewiesen sind, die ihre Durchsetzung garantieren können. Zum anderen scheint mir hier aber auch die Ignoranz gegenüber dem Unterschied von Normbegründungs- und Normanwendungsdiskursen eine wichtige Rolle zu spielen. Nach wie vor gehen viele Ansätze davon aus, dass Normen, wenn sie einmal im Konsens beschlossen wurden, stabil sind und sodann umgesetzt werden. Sie übersehen dabei, dass Normen immer in ihrer Geltung umstritten bleiben und sich in ihrer Bedeutung je nach Kontext auch wandeln können. Sie verkennen insofern, wie Antje Wiener das herausgearbeitet hat, die doppelte Qualität von Normen, sowohl stabil als auch konstruiert zu sein. Nimmt man diese doppelte Qualität allerdings ernst, wird deutlich, dass Umstrittenheit selbst normative Kraft aufweist, die die Norm eben stärkt und nicht untergräbt. Mehr noch lässt sich dann aus der Umstrittenheit in der Anwendung von Normen kein zwingender Rückschluss auf die Normgeltung erheben. Denn durch den Fokus auf die Stabilität gerät komplett aus dem Blick, dass Diskurse der Normgenese bzw. Normbegründung und Normanwendungsdiskurse ganz unterschiedlichen Logiken unterliegen. In Normbegründungsdiskursen geht es primär um die Frage, was wir schlechterdings voneinander erwarten können, unabhängig von konkreten Umständen. Hier entscheidet je nach Normtypus das Universalisierungsprinzip. Das bedeutet, dass Normbegründungsdiskurse notwendig von spezifischen Kontexten und Interessenlagen abstrahieren müssen, um den Bereich jener Erwartungen herausschälen zu können, die die Akteure untereinander nicht mit vernünftigen Gründen zurückweisen können. Und diese Logik lässt sich auch in der Entwicklung der Schutzverantwortung durchaus nachzeichnen. Was manche als R2P-Light bezeichnen, das heißt die Abschwächung der Sprache und die Aufgabe einzelner Regelungen zur Anwendung von Gewalt oder die Alternative der Aktivierung der Schutzverantwortung durch die Generalversammlung im Sinne der Uniting for Peace Resolution, ist in diesem Sinn Ergebnis eines Normbegründungsdiskurses, in dem all die Aspekte fallen gelassen wurden, für die kein hinreichender Konsens gefunden werden konnte. Dabei zeigt sich in der Schutzverantwortung auch deutlich ihr moralischer Charakter. Sie formuliert eine letztlich basale Schutzverantwortung, die unabhängig aller kulturellen oder politischen Besonderheiten für alle Staaten gilt. Sie lässt nur die konkrete Umsetzung dieser Norm offen. In diesem Sinne hat auch Bellamy recht, wenn er argumentiert, die R2P does not arise and evaporate with circumstances. Er leitet daraus allerdings den Schluss ab, dass es deswegen auch keinen Anwendungsdiskurs geben müsste. Das ist allerdings genau falsch, denn die R2P als Moralnorm ist notwendig abstrakt und darum muss sie Anwendungsdiskurse produzieren, in denen es darum geht, ob sie in spezifischen Situationen angemessen ist. In solchen Normanwendungsdiskursen steht darum immer der Kontext der jeweiligen Handlungssituation im Vordergrund. Hier lautet die Frage, ob eine gegebene Norm auf eine spezifische Handlungssituation anwendbar ist. Da Akteure in der Normbegründung nicht in der Lage sind, alle möglichen Anwendungsfälle zu überblicken und daher immer notgedrungen abstrahieren müssen, sind diese Anwendungsdiskurse eben dafür da, diese Spezifika auszuloten und auch Normkollisionen zu vermitteln. Kontestation in der Normanwendung ist also zu erwartende und legitime Praxis, die zunächst nichts über die normative oder faktische Geltung einer Norm aussagt. Mehr noch sind es auch oftmals diese Anwendungsdiskurse, in denen wir Veränderungsimpulse für moralische Normen entstehen. Denn erst hier werden durch die Kontestation zuvor unbemerkte Unvereinbarkeiten, Ungerechtigkeiten, Auslassungen und Ähnliches entdeckt, die sodann den Impetus zur Veränderung von Normen geben, das heißt neue Verfahren anregen, in denen dann auch Normen abgewandelt werden oder neue Normen entstehen. Dann ist Kontestation aber eben Kern- und Angelpunkt der Generierung und Stabilisierung von Normativität und nicht Indikator ihres Verfalls. Die Auseinandersetzung in Fällen, in denen die Schutzverantwortung angerufen wird, sind somit kein Zeichen eines Scheiterns der Norm. Noch lässt sich hieraus prima facie ein Mangel an geteilten Überzeugungen herauslesen. Vielmehr zeugen sie von der notwendigen Präzisierung und Vermittlung zwischen abstrakter Norm und konkreter Handlungssituation. Und diese Lesart wird etwa auch dadurch unterstützt, dass der so häufig hinterfragte Konsens über den Normkern offenbar besteht. Wenn man etwa betrachtet, dass die UN-Generalversammlung 2009 entschieden hat, keine Neuverhandlungen über die Schutzverordnung zuzulassen, sondern gezielt an die Umsetzung zu gehen, das heißt an ihre Institutionalisierung. Normen stellen einen wünschenswerten Sollensanspruch an die Realität, aber sie stellen ihn nicht her. Und ähnlich anderen Normen operiert auch die Schutzverantwortung als moralische Verpflichtung, indem sie als Ankerpunkt in politischen Debatten fungiert. Auch wenn sie nicht konsistent umgesetzt wird, beeinflusst sie über solche Debatten das Norm- und Rechtsbewusstsein der Akteure, prägt ihre möglichen Handlungsoptionen. Schon der öffentliche Streit um die Schutzverantwortung oder ihre Angemessenheit in einer spezifischen Situation aktualisiert die Norm also, indem er die politischen Alternativen um sie herum formt. Das heißt, die Kontestation weist selbst normative Kraft auf, indem sie die Interaktion zwischen Akteuren beeinflusst und eben zum Motor des normativen Wandels wird. Das heißt jetzt alles nicht, dass Kontestation nie Verfallsprozesse ankündigen kann. Das kann sie tun, aber nur dann, wenn sie sich von der Anwendung auf den Kern der Normierung zu verlagern beginnt, also in die Normbegründung, oder sich temporal räumlich entgrenzt. Und damit ist gemeint, dass erstens, wenn Kontestation nicht zu Verfall führen soll, dann muss der Normkern unberührt bleiben. Die Grundprinzipien, auf denen eine Norm aufruht, etwa die Verknüpfung Verantwortung, Souveränität oder Prinzip einer Verantwortung für Strafverfolgung, muss intakt bleiben. Umstritten darf nur die Institutionalisierung sein. Zweitens, keine temporal-räumliche Entgrenzung. Das meint, dass Normen zeitweilige oder räumlich, beispielsweise mit Sprechern, begrenzte Kontestation gut überstehen. Diese wirken eben zumeist als Motor von Dynamik. Wird Kontestation aber auf Dauer gestellt und von allen Seiten betrieben, das heißt, ist keine Instanz vorhanden, die die Anwendungsdimension zumindest zeitweise stabilisieren kann, dann wird Normativität über kurz oder lang in Frage gestellt, weil die Anforderungen aus der Norm heraus zu verwischen beginnen. Alle Normen sind auf Interpretation und Auslegung angewiesen, um in konkreten Handlungssituationen angewendet zu werden, weil eben Normbegründungsdiskurse notgedrungen kontextabrahierend sind. Das gilt erst recht für moralische Normen. Darum sind letztere auch oftmals im Medium des Rechts verkörpert, das genau eine solche Stabilisierung vorsieht, eine Selektion und auch ein Abschneiden von Gründen. Das Rechtssystem hat für diese Auslegung eigene Subsysteme geschaffen, die diese Prozesse mehr oder weniger erfolgreich selbst an das Recht binden. Solche Prozesse gibt es auch im Raum jenseits des Staates, durch Rechtsinstitutionen, denen besondere Autorität in der Auslegung zugesprochen wird. Gerichtshöfe wie der IGH, der ISTGH, Rechtsexpertengremium wie die International Law Commission. Deren Stellung ist in einem grundsätzlich politisch fragmentierten und primär horizontal geprägten System aber nicht nur unsicherer, sondern sie sind auch nur für klar beschränkte Normsets zuständig. Normanwendungsdiskurse stehen darum immer unter dem Risiko, sich zu radikalisieren, das heißt, auf den Normierungskern auszugreifen oder aber sich so zu verstetigen, dass nicht mal mehr temporäre Stabilisierung möglich werden. Notwendig sind darum mindestens politische Institutionen, die die Norm stabilisieren können, wenn auch immer von außen kontestiert, sodass sie nicht zu überwölben beginnen. Und mit diesem paradoxen Schluss schließe auch ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.